Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Schuldenkrise in Europa hat die Diskussion über die Einführung einer gemeinsamen Euro-Anleihe neu entfacht. Wirtschafts- und Finanzministerium in Berlin sind strikt dagegen. Sie argumentieren, dass Deutschland bei der Einführung von Eurobonds höhere Zinsen zahlen müsste als bisher. Kriselnde Euro-Staaten würden zu günstigeren Konditionen an Geld kommen. Vertreter der Opposition haben sich für Eurobonds ausgesprochen. Sie sehen keine Alternativen.
Die Opposition will neue Instrumente einsetzen, um den vom Bankrott bedrohten Euro-Ländern des Südens zu helfen. Im ARD-Sommerinterview forderte SPD-Chef Gabriel heute Euro-Bonds. Zumindest zum Teil sollten die Staaten sich auf diesem Weg Geld beschaffen können.
Wir brauchen dringend eine gemeinschaftliche Verbürgung der Anleihen, das ist ja die Übersetzung Euro-Bond, zumindest für den Teil an Schulden, der nach den Maastricht-Verträgen für jedes europäische Mitgliedsland möglich ist. Also für 50-60%. Der Rest müssen die Staaten selber tun.
Bislang verkaufen alle Länder der Eurozone eigene Staatsanleihen und zahlen dafür unterschiedlich hohe Zinsen. Eurobonds wären dagegen gemeinsame Anleihen aller Euro-Länder. Die Zinsen wären niedriger als die, die bisher Länder wie zum Beispiel Griechenland bezahlen, aber deutlich höher als die Zinsen, die jetzt zum Beispiel für deutsche Anleihen gelten. Allerdings, so Gabriel, müssten hochverschuldete Länder für die Inanspruchnahme von Eurobonds einen Teil ihrer finanzpolitischen Souveränität abgeben. Die Koalitionsparteien sind bislang strikt gegen Eurobonds, so auch der bayerische Finanzminister.
Gemeinsame europäische Schuldscheine sind mit Sicherheit nicht die Antwort. Sie sind sogar ein falsches, ein verheerendes Signal. Die betroffenen europäischen Mitgliedstaaten würden ihre eigenen Anstrengungen sofort stoppen. Und weder die deutsche noch die französische Volkswirtschaft sind in der Lage, die gesamten Geldwertstabilitäten Europas zu tragen.
Italien hat sich bereits für Euroanleihen ausgesprochen. Dass allerdings die Europäische Zentralbank in der letzten Woche italienische Staatsanleihen aufgekauft hatte, das wird auch in Deutschland zunehmend kritischer gesehen.
Es kann nicht sein, dass die Europäische Zentralbank sozusagen die Ersatzhandlungen vornimmt für Staaten, die selbst handeln müssen, um ihre Haushalte wieder in Ordnung zu bringen. Und deshalb ist es auf der einen Seite das, was man beschlossen hat. Es ist aber auf der anderen Seite keine Lösung auf Dauer.
Am Dienstag trifft sich Angela Merkel mit Präsident Sarkozy. Das Verlangen nach Eurobonds wird auch hier auf der Tagesordnung stehen.
In der schleswig-holsteinischen CDU ist 9 Monate vor der Landtagswahl eine Führungsdiskussion ausgebrochen. Bislang galt als sicher, dass Landeschef von Bötticher als Spitzenkandidat antritt. Vorgeschlagen hatte ihn Ministerpräsident Carstensen, der nicht noch einmal kandidiert. Doch am Abend kam die Parteispitze zu einer Krisensitzung zusammen. Hintergrund sind Gerüchte, wonach Bötticher im vorigen Jahr eine Beziehung zu einer damals 16-Jährigen gehabt haben soll.
Christian von Bötticher unter massivem Druck, der CDU-Spitzenkandidat vor 2 Stunden auf dem Weg zur Krisensitzung des Parteivorstandes. Nur 9 Monate vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, Führungskrise. Von Bötticher war der Hoffnungsträger, galt als Kronprinz von Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen und hatte bisher eine Blitzkarriere hingelegt. Mit 28 EU-Abgeordneter, mit 34 schleswig-holsteinischer Landwirtschaftsminister, seit 2009 CDU-Fraktionschef und seit vergangenem September auch Chef der Landespartei. Jetzt droht er über die Affäre mit einer Minderjährigen zu stürzen. Auf der Internetplattform Facebook soll er die damals 16-Jährige 2010 kennengelernt haben. Er habe die Beziehung allerdings beendet, als klar wurde, dass er Spitzenkandidat wird, heißt es. Juristisch sei die Verbindung zwar nicht zu beanstanden, moralisch aber eben schon, zumal für einige in der Union.
Dies ist eine Belastung für ihn, auch persönlich, das muss man auch sagen, zu seinem eigenen Schutz. Muss er selber wissen, ob er sich das zutraut, ob er das durchhält.
Von Bötticher ist nicht unumstritten. Führungsschwäche und mangelnde Kommunikation werden ihm innerparteilich vorgeworfen. Als möglicher Nachfolger in Sachen Spitzenkandidatur wird seit einiger Zeit Wirtschaftsminister Juste Jager gehandelt. Die Opposition gibt sich betont gelassen.
Wenn man sich die dürftige Regierungsbilanz anguckt und auch den wirklich desolaten Zustand beider Regierungsparteien, dann ist das unabhängig von der Frage, wer nun in der Union welche Position bekleidet.
Zur Stunde wird über die Karriere von Christian von Bötticher entschieden. Ministerpräsident Carstensen zumindest ist mittlerweile schon auf Distanz zu ihm gegangen.
Das Leck an der Ölplattform Gannet Alpha in der Nordsee soll unter Kontrolle sein. Nach Angaben des Shell-Konzerns wird das Leck von einem ferngesteuerten U-Boot repariert. Es habe sich ein Ölteppich von etwa 30 mal 4 Kilometern gebildet. Wie viel Öl seit der Entdeckung des Lecks am Mittwoch insgesamt aus der Leitung lief, teilte Shell nicht mit. Die Umweltorganisation Greenpeace erklärte, der Vorfall zeige, dass schwere Ölunfälle auch in der Nordsee möglich seien.
Atomkraftgegner haben in Gorleben eine für ein Jahr geplante Protestaktion begonnen. Unter dem Motto Gorleben 365 soll das Erkundungsbergwerk für ein mögliches Atommüllendlager blockiert werden. Die Demonstranten fordern ein Ende der Bauarbeiten in dem Salzstock. Die Blockade soll von täglichen Aktionen begleitet werden.
US-Präsident Obama von den Demokraten muss sich im Wahlkampf auf einen möglichen Herausforderer von weit rechts einstellen. Im parteiinternen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner warf der Gouverneur von Texas Perry seinen Hut in den Ring. Er wird von der christlichen Rechten unterstützt. In einer Testabstimmung in Iowa gewann die Kongressabgeordnete Bachmann, hinter der die erzkonservative Tea Party-Bewegung steht. Im November 2012 wird in den USA der Präsident neu gewählt.
Michelle Bachmann hat es geschafft. Knapp 5.000 von 17.000 Stimmen. Die kompromisslos auftretende Ikone der Tea Party-Bewegung hat gemäßigtere Bewerber weit hinter sich gelassen. Zweiter Platz für Ron Paul, den Bewerber, der sogar eine Zentralregierung für weitgehend überflüssig hält. Je extremer, desto erfolgreicher. Das ist das Signal aus dem größtmöglichen Politzirkus, wie die Washington Post die Veranstaltung nennt. Republikanische Kandidaten müssen möglichst viele Anhänger in ihre Zelte locken und dann später zur Wahlurne. Es ist die erste Chance, den Kandidaten den Puls zu fühlen und den Wählern. Sie will als Präsidentin sofort Obamas Gesundheitsreform abschaffen, verspricht Bachmann nach ihrem Triumph. Ihr habt gerade die Nachricht ausgesendet, Barack Obama ist ein Präsident für eine Amtszeit. Er aber stahl Bachmann die Show. Rick Perry, Gouverneur aus Texas, ignorierte das Schaulaufen in Iowa und erklärte seine Kandidatur in South Carolina. Der Texaner hat aus dem Stand hohe Umfragewerte und gilt vielen Experten schon jetzt als aussichtsreichster Bewerber. Auch Rick Perry begeistert den rechten Rand und er kann Erfolge vorweisen. Seine Wirtschaft boomt. Texas schafft fast jeden zweiten neuen Job im Land. Sein Rezept: weniger Steuern und Abbau staatlicher Fürsorge. Ein Modell für Amerika, so Perry. Allerdings, Texas liegt auf dem letzten Platz bei Highschool-Abschlüssen und Gesundheitsfürsorge. Dafür aber hält es Rekorde bei Armut und Umweltverschmutzung. Amerika steht vor einer neuen Richtungsentscheidung.
In Libyen sind die Regierungsgegner ins Zentrum der strategisch wichtigen Stadt Zawiya vorgerückt. Von dort aus können sie eine Straße kontrollieren, über die Nachschub vom Nachbarland Tunesien aus in die Hauptstadt Tripolis gebracht wird. Damit stehen die Rebellen nun sowohl westlich als auch östlich von Tripolis. Die libysche Regierung behauptet dagegen, Zawiya sei noch immer unter ihrer Kontrolle.
Begeisterter Empfang. Einwohner von Zawiya feiern die Rebellen, als sie in die Stadt einfahren. Seit März war die Stadt unter Kontrolle von Gaddafis Truppen. An diesem Wochenende gelang es den Aufständischen, nach eigenen Angaben einen Großteil Zawiyas einzunehmen. Am Minarett einer Moschee tauschten sie die Flagge des Gaddafi-Regimes gegen die der Opposition aus. Wir haben Garjan befreit, Saba und Zawiya. Und morgen werden wir nach Tripolis gehen. Freiheit, Zawiya ist frei. Im staatlichen Fernsehen dementierte die libysche Führung die Meldungen. Zawiya ist absolut unter unserer Kontrolle. Die Rebellen wurden ganz einfach von unseren Truppen aufgehalten. Im Zentrum Zawiyas gingen die Kämpfe zwischen den Aufständischen und den Gaddafi-Truppen indes weiter. Augenzeugen berichten, dass regierungstreue Heckenschützen von den Dächern der Stadt auf die Rebellen schießen würden. Unterdessen wurden bei einem NATO-Luftangriff südlich von Zawiya offenbar 4 Aufständische getötet. NATO-Kampfflugzeuge sollen versehentlich 2 Panzer angegriffen haben, die von den Aufständischen erobert worden waren. Die Küstenstadt Zawiya ist strategisch äußerst wichtig. Wer Zawiya kontrolliert, kontrolliert Teile der Ölindustrie und den Versorgungsweg nach Tripolis.
Die syrische Staatsmacht geht weiter mit aller Härte gegen Regierungsgegner vor. Die Küstenstadt Latakia wurde nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten, außer von Panzern, jetzt auch von Kanonenbooten unter Beschuss genommen. Mindestens 19 Zivilisten seien getötet worden. In den vergangenen Tagen hatte es auch in Latakia Massenproteste gegen Präsident Assad gegeben. Die USA, Großbritannien und Saudi-Arabien riefen Assad erneut zum sofortigen Stopp des Blutvergießens auf.
Bei einem koordinierten Anschlag auf den Amtssitz des Gouverneurs der ostafghanischen Provinz Parwan haben mehrere Selbstmordattentäter nach Polizeiangaben 19 Menschen getötet. Zu dem Angriff bekannten sich die Taliban. Bei den Opfern handelt es sich laut Innenministerium um 14 Zivilangestellte der afghanischen Regierung und 5 Polizisten. Beim Einsturz einer Konzertbühne sind in Indianapolis mindestens 5 Menschen getötet worden, 40 wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich während des Auftritts einer Countryband vor 12.000 Zuschauern. Durch heftige Sturmböen stürzte eine Stahlkonstruktion mit der Scheinwerferanlage in die Menge. Konzertbesucher berichteten, ein Ansager habe kurz vor dem Unglück vor schlechtem Wetter gewarnt.
Bayer Leverkusen hat seinen ersten Sieg in der noch jungen Bundesliga-Saison erspielt. Gegen Werder Bremen hieß es am Ende 1:0. Beim ersten Heimspiel der neuen Saison ist der erste FC Kaiserslautern mit einem blauen Auge davongekommen. Gegen den Aufsteiger FC Augsburg stand es zum Schluss 1:1. Die Gäste gingen früh durch ein Tor von Mölders in Führung. In der 80. Minute glich Schächter für die Pfälzer aus. Die Tabelle nach Ende des zweiten Spieltages. Mainz ist Spitzenreiter, gefolgt von Hannover, Bremen auf Platz 8. Bayern München auf Platz 11, gefolgt von Leverkusen auf dem 12. Rang. Am Tabellenende Kaiserslautern vor Köln. Julius Brink und Jonas Reckermann sind Europameister im Beachvolleyball. Sie gewannen im norwegischen Kristiansand das erste deutsche Männerfinale gegen Jonathan Erdmann und Kai Mattisik.
Julius Brink und Jonas Reckermann haben es geschafft. Die beiden sind zum ersten Mal zusammen Europameister im Beachvolleyball. Bei strömenden Regen im norwegischen Kristiansand hatten die Topgesetzten im rheindeutschen Finale gegen Jonathan Erdmann und Kai Mattisik allerdings schwer zu kämpfen. Zu Beginn mussten die Weltmeister von 2009 lange einen Rückstand hinterherlaufen, ehe sie durch einen technischen Fehler des Berliners Mattisik den Satz knapp mit 25:23 für sich entscheiden konnten. Auch im hart umkämpften zweiten Durchgang war es am Ende ein Fehler der Überraschungsfinalisten, der zum 2:0-Sieg des deutschen Weltklasse-Duos führte.
Es war ein sehr anstrengendes Finale, sehr knapp. Die beiden haben super gegengehalten und bin sehr froh, dass wir gewonnen haben.
Jonas Reckermann und Julius Brink, Europameister der Beachvolleyballer.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 15. August.
Kühlere Meeresluft verdrängt die feucht-warme Luft aus Deutschland. Dabei kommt es zu heftigen Schauern und Gewittern, die teilweise unwetterartig sein können. Es bestehen entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Im Osten und Süden muss zu Beginn der Nacht örtlich mit Starkregen und Hagel gerechnet werden. Südlich des Mainz setzt später teilweise kräftiger Regen ein, sonst nur noch vereinzelte Schauer. Morgen im Süden und Südosten noch zum Teil gewittrige und örtlich auch länger anhaltende Regenfälle. Im übrigen Land ein paar Schauer, vor allem im Norden und Westen aber auch größere Wolkenlücken. Bei Schauern und Gewittern sind Sturmböen möglich, sonst schwache bis mäßige an der Küste frischer Wind aus West bis Nordwest. In der Eifel heute Nacht 11, sonst 12 bis 17, in der Lausitz bis 18 Grad. Morgen deutlich kühlere 18 bis 23, am Main bis 24 Grad. Dienstag und Mittwoch verbreitet freundlich und trocken Richtung Norden, allerdings auch mal dichtere Wolken und stellenweise Schauer. Und am Donnerstag ziehen dann von Westen wieder Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial heran.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.10 Uhr mit Tom Buro. Darin angezählt, wie sich die Nord-CDU mit der Liebesaffäre ihres Spitzenkandidaten auseinandersetzt. Und angeschoben, wie sich die Republikaner auf den US-Präsidentschaftswahlkampf einstimmen.